Ich darf Gast sein heute in einer Scheinfelder Scheune, einer Kulturscheune am Rand des Steigerwalds. Hallo, Cillan McNeill.
Hello, everybody. I make my greeting in English, in the English that I speak when I'm at home in Claret, und folge gleich daraufhin auf Fränkisch. Grüß Gott beieinander.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Cillan McNeill, irischer Autor und Musiker.
Nordirischer, um genau zu sein, geboren in Kerry. Sie haben mir schon so eine kleine Kostprobe gerade gegeben. Wann haben Sie denn eigentlich zuletzt, außer jetzt eben gerade, Ihre Muttersprache gesprochen?
Ja, immer wenn ich mit jemandem von zu Hause telefoniere, mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester. Sonst würden die wahrscheinlich denken, was ist das für ein eingebildeter Schnösel geworden, der jetzt versucht, Oxfordsänglisch zu sprechen. Ja, also schon öfters.
Und wie unterscheidet es sich, weil Sie mal in einem Interview Wert drauf gelegt haben, dass Sie nicht Irisch sprechen, sondern Kerry, also tatsächlich den Dialekt. Wie unterscheidet er sich?
Irisch ist ja eine ganz eigene Sprache, die ich nicht spreche, weil ich sie nicht gelernt habe. Also ich meine hier jetzt die nordirische Variante von Englisch.
Können Sie da so ein Beispiel geben, wo es sich unterscheidet?
Ja, also das sind die breiten A's zum Beispiel. Ich denke, das ist das Auffälligste. Wir sagen also nicht man, sondern man.
Für Mensch oder für Mann, je nachdem, ne?
Ja, genau.
Ah, okay. Was hat das ungefähr 200 Seelendorf unter Leimbach bei Scheinfeld in Mittelfranken gemeinsam mit Kerry?
Kerry ist ein bisschen größer, aber auch sehr dörflich. Das hat 1500 Einwohner. Was es gemeinsam hat, ja, jeder kennt jeden, jeder kennt die Neuigkeiten, jeder weiß, was gerade passiert. Es ist familiär, die Leute versuchen in der Regel sehr nett miteinander umzugehen.
Und könnte man sagen, auch von der Landschaft, also von den Ausläufern des Steigerwalds, hat es was gemeinsam mit der nordirischen Landschaft, die Sie kennen als Kind?
Ja, es hat ja also den gleichen hügeligen Charakter, würde ich sagen. Auch viele schöne kleine Flüsse. Was hier anders ist, sind die Weinberge, die nicht allzu weit weg von hier schon losgehen Richtung Unterfranken. Das haben wir in Nordirland nicht. Das Wetter ist hier auch besser in der Regel, obwohl es jetzt in diesem Jahr sehr viel geregnet hat. Das hat also auch mit Irland gemeinsam.
Sie waren in Ihrem, ich sag's jetzt mal, ersten Leben ein nordirisches Kind, im zweiten Mittelschullehrer in Franken und jetzt im dritten muss ich einiges aufzählen. Kabarettist, Musiker, Schriftsteller, spielt Ihre Muttersprache in einem dieser drei eine Rolle?
Ja, höchstens noch bei der Musik. Also wir haben tatsächlich als Musiker mit Irish Folk angefangen. Und da hat es natürlich das Englische eine große Rolle gespielt, also auch mein Dialekt. Im fränkischen Kabarett ist das natürlich weniger der Fall und auch bei der Musik jetzt auch viel weniger. Die Idee von unserer Band war, dass wir den gleichen Kontakt zum Publikum haben, wie irische Musiker das in Irland haben, in den Pubs. Und deswegen singen wir auf Fränkisch.
Würden Sie uns vielleicht am Ende der Sendung noch eine Kostprobe da geben?
Vielleicht.
Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, ob er sich dazu überreden lassen lässt. Achso, Sie haben Ihren Übersetzer ja arbeitslos gemacht, indem Sie jetzt sogar Ihre Romane auf Deutsch schreiben. Hat er sich bei Ihnen schon gemeldet und sich beschwert?
Ah nein, das ist ein guter Freund von mir inzwischen, der Gottfried Röckelein. Er hat meinen zweiten Roman sehr schön ins Deutsche übertragen. Aber das ist natürlich kein idealer Zustand und kurz darauf habe ich angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Wir können uns gut leiden und sehen uns immer wieder.
Also er nimmt es Ihnen nicht übel. Ich freue mich gleich über den neuen Roman mit Ihnen zu sprechen. Das ist ja kein sehr leichtes Thema, spielt in Franken in den letzten Kriegsmonaten. Wie ist überhaupt das Thema zu Ihnen gekommen?
Das Thema begleitet mich, seitdem ich Deutsch lerne, also das Dritte Reich und seine Nachwirkungen. Und ja, das war ziemlich am Anfang meiner Zeit als Lehrer in Scheinfeld, haben wir eine Wanderung gemacht und sind auf 6 Gräber gestoßen. Und da habe ich auf das Geburtsjahr geschaut und es war überall gleich, 1927. Das waren also junge deutsche Soldaten, die alle in den letzten Kriegstagen hier umgekommen sind. Und die waren also noch nicht mal 18. Und da habe ich mich gefragt, Wie konnte es da dazu kommen, dass Leute ihr Leben opfern mussten, wo eigentlich alles schon klar war, dass der Krieg vorbei ist?
Das erzählt Killen McNeil auf Bayern 2 heute im Talk. Und wir haben ihrem Leben entsprechend fränkische und irische Musik in dieser Stunde mit einer einzigen Ausnahme. Und die kommt jetzt gleich. Der folgende Titel von 1973. Was war da los in ihrem Leben?
1973, da kam ich als Austauschstudent nach Franken. Zum ersten Mal nach Deutschland überhaupt. Ich hatte Germanistik studiert bei uns in Derry und in Coleraine. Und im dritten Jahr kam ich, wie gesagt, als Austauschstudent nach Erlangen.
Was das für Folgen hatte für ihr Leben, das hören wir gleich nach Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.
Der Film, in dem das Lied vorkam, Knocking on Heaven's Door, das ging um die Jagd auf Jesse James. Da hat Bob Dylan selber mitgespielt und der kam im Sommer 1974 in Erlangen ins Kino und da habe ich ihn auch gesehen.
So eins der Talk heute. In mittelfränkischen Scheinfeld, in einer Scheune, sitze ich mit Killen McNeil, dem irisch-fränkischen Autor. Oder kann ich fränkisch auch schon sagen?
Gell? Ah ja, bitte. Ich bitte darum. Ja. Ich fühle mich als Ehrenfranke, also selbsternannt.
Und ich kann sagen, auch wenn es ein paar Jahre jetzt verspätet ist, herzlichen Glückwunsch zum fränkischen Krimi-Preis. Was hat Sie mehr verwundert, einen fränkischen Preis zu bekommen oder den für den Nachwuchsautor?
Ja, das war schön natürlich. Da war ich auch schon 59 und da als Nachwuchsautor entdeckt zu werden, das hat schon was.
Ursprünglich haben Sie ja angefangen, auf Englisch zu schreiben. Können Sie uns hineinnehmen in den Prozess, erst in Ihrer Muttersprache zu schreiben? Lore und die letzten Tage, Ihr letzter Roman, ist in Deutsch geschrieben, aber eben auch mit fränkischen Dialogen. Also dieser Prozess, den Sie da als Schriftsteller gemacht haben.
Ich habe mir schon immer, also auch in der Anfangszeit, habe gedacht, ich muss jetzt langsam auf Deutsch schreiben, weil die Stoffe, die mich interessieren, immer mehr von deutschem Interesse waren. Aber ich hatte Scheu davor, weil ich befürchtete, das nicht gut genug zu können. Ja, wie sagt man da in Franken? Na, da lernst du es halt.
Aber ich meine, sprechen tun Sie das ja perfekt.
Ja, nicht ganz. Also es ist immer wieder lustig, wenn wir im Urlaub sind, ich mit meiner Frau und wir treffen auf andere Deutsche und unterhalten uns und dann geht es alles schön und gut, bis ich dann irgendwas sage. Also ich mache schon noch Fehler, Und dann sehe ich die verwunderten Blicke bei den anderen und die denken sich, was ist jetzt mit dem los? Ja, also beim Schreiben hat man natürlich die automatische Korrektur. Da wird alles unterstrichen, was nicht stimmt. Und das hätte ich eigentlich gern beim Sprechen auch, wenn das möglich wäre. Das wäre vielleicht, was man entwickeln könnte.
Ihr neuester Roman Lore ist jedenfalls deutsch mit fränkischen Dialogen. Die letzten Monate spielen im fiktiven fränkischen Ort Zeiler. Die Orte und Personen, schreiben Sie, sind fiktiv, aber alles beruht auf Tatsachen.
Ja.
Können Sie das erklären?
Naja, also gerade in dieser Zeit ist hier an der Grenze zu Unterfranken oder in diesem Gebiet sind ja schreckliche Tragödien passiert. Sie sind die Basis für die fiktiven Geschehnisse bei Lore.
Und wie haben Sie die recherchiert? Woher wussten Sie diese Geschichten?
Durch Lesen in erster Linie. Das Ende von Ian Kershaw, er beschreibt auch, was hier in Unterfranken los war. Und dann, ja, also zum Beispiel in Brettheim bei Rothenburg, was da passiert ist mit den Dorfbewohnern, die, weil sie Hitlerjugend entwaffnet haben und die Panzerfäuste in den Dorfweiher geschmissen haben, wurden zwei Männer hingerichtet. Also überall die gleiche Geschichten, auch in Bad Windsheim mit dem Aufstand der Frauen. Überall ganz schreckliche Sachen. Und da habe ich versucht, einen Strang daraus zu basteln, einen erzählerischen.
Sie sprechen es schon an, es geht um diese letzten Wochen, in denen eigentlich schon klar war, der Krieg wird nicht mehr gewonnen werden, wo viele Dorfbewohner versucht haben und wahrscheinlich ja nicht nur in dem fiktiven Seiler, sondern wie Sie sagen, schon in der Wirklichkeit versucht haben, noch zu retten, was noch zu retten ist und den Amerikanern die weiße Fahne raushängen wollten, aber oft hat es das zu verhindern geschafft und auch noch viele Menschen dabei umgebracht.
Ja.
Mich hat es überrascht, das zu lesen. Ich muss ehrlich gestehen, mir war das nicht so klar. Hat Sie es auch überrascht, bei den Recherchen auf solche Dinge zu stoßen?
Ja, das hat mich eigentlich nicht überrascht, weil ich seit damals eben das Schicksal von diesen jungen Soldaten im Wald da bei Dornheim, das habe ich ein bisschen nachgeforscht und ich habe ja auch Zeitzeugen befragt. Oh, eigentlich viele von denen sind inzwischen leider einige schon gestorben, aber die waren im BDM oder bei der Hitlerjugend der Bayern, waren damals 14 oder 15 und die haben alle einhellig erzählt, dass sie bis zum Schluss an den Endsieg geglaubt haben. Es wurde ihnen natürlich aus allen Seiten eingetrichtert und ich finde, jungen Menschen in diesem Alter kann man das eigentlich gar nicht verdenken, weil sie nichts anderes gehört haben. Aber die haben alle fast bis zum Schluss daran geglaubt.
Jetzt sind Sie Nordire, sind in dieser Zeit nicht aufgewachsen, könnten sagen, was interessiert mich dieses Thema und dennoch beschäftigt es Sie. Warum?
Ja, also wenn ich in Nordirland leben würde und schreiben würde, würde mich die dortige Thematik interessieren, also die Unruhen in Nordirland, die habe ich ja auch fiktiv behandelt und auch gegenübergestellt mit der Geschichte der Nachkriegszeit in Deutschland, zum Beispiel am Schattenufer. Mich interessiert das einfach, weil ich wissen will, gerade in dieser Gegend, was führte dazu, dass Menschen so gedacht haben. Wie haben sie sich weiterentwickelt? Haben sie sich überhaupt weiterentwickelt? Was können wir daraus lernen?
Und was sind die Antworten? Haben sie sich weiterentwickelt? Was können wir daraus lernen?
Teils, teils. Da kann ich mitreden als nordirischer Protestant. Ich weiß, dass die Menschen nicht unbedingt aus der Geschichte lernen. Aber manche schon.
Gab es auch Menschen, die gesagt haben, Mensch, Killen, lass doch die alten Zeiten ruhen. Was rührst du da jetzt wieder drin rum? Sowohl bei den Recherchen als auch, wenn Sie vielleicht das Buch gelesen haben?
Ja, das wird es schon geben. Die sagen es wahrscheinlich aber nicht zu mir direkt. Ich weiß von einem, der gesagt hat, jetzt mischt er sich ein in unserem Krieg. Ich finde aber nicht, dass der Zweite Weltkrieg irgendwie einem Volk gehört.
Vor allem, es hat ja die ganze Welt am Ende betroffen.
Ja, ja, eben. Aber die meisten Stimmen waren sehr positiv.
Wie ist es, einen Roman zu schreiben, während nebenan tatsächlich Krieg ausbricht, in dem Russland in die Ukraine eingefallen ist?
Naja, das unterstreicht nur, was ich vorhin gesagt habe, dass die Menschen aus der Geschichte nicht unbedingt lernen.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie da auch ja den irischen Konflikt gegenübergestellt haben. Vergleichen lässt sich das ja nicht. Was heißt gegenüberstellen?
Da ging es mir darum, ich bin ja Nordire und ich bin evangelisch sozialisiert. Und als die Unruhen ausbrachen bei uns in den 60er Jahren in Nordirland, da fühlten sich die Katholiken benachteiligt, unterdrückt. Und die einhellige Reaktion auf protestantischer Seite war, das ist alles übertrieben und stimmt nicht. Und später bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es doch sehr wohl gestimmt hat. Und das meine ich damit, wenn ich das gegenüberstelle mit dieser Schuld, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, diese Last, die man trägt als Nachkomme von einer Kultur, die eine andere Kultur unterdrückt oder benachteiligt. Es lässt sich natürlich nicht direkt vergleichen, aber man kann Rückschlüsse daraus ziehen für die eigene Wahrnehmung der eigenen Geschichte. Wir müssen alle immer uns bewusst machen, was ging uns voraus, wie sind wir geprägt, wie sind wir sozialisiert und ist das alles richtig so?
Nachdenkliche Worte von Killen McNeil in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Schriftsteller, Kabarettist, zu dem Kabarettisten kommen wir noch. Aber zunächst mal würde ich gerne erfahren wollen, wie Sie aufgewachsen sind in Nordirland. Nach nordirischer Musik, Cara Dillon, Spencer the Rover.
Ja, das ist eine tolle Auswahl bisher. Bin ganz gespannt. Also schöne irische Musik, wirklich.
This tune was composed by Spencer the Rover. Has valiant man had ever left home? Well, he had been much reduced and it caused great confusion. And that was the reason he started to roam. In Yorkshire near Rotherham he had been on the ramble, and weary of travelling he had sat down to rest by the foot of a young mountain, by a clear crystal fountain, with bread and cold water himself did refresh. With the night fast approaching to the woods he resorted, with a woodbine and ivy as his bed for to make. But he dreamt about sighing, lamenting and crying. Go home to your family and rambling for sake. 'Twas the fifth day of November. Stranger once more in their sight. His children came around him with their verses and their stories, their verses and stories to drive cares away. Well, he's as happy as those that have thousands of riches. Contented he'll remain and not ramble away. His tune was composed by Spencer. Choose and it calls great.
1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute gerade noch so in Mittelfranken, an der Grenze zu Unterfranken, bei den Ausläufern des Steigerwalds. Wir sitzen in einer Scheune in Scheinfeld-Unterleimbach. Killen McNeil sitzt neben mir, 1953 in Nordirland geboren. Ist eigentlich Killen ein typisch nordirischer Name?
Ich habe mich wegen diesem Namen geniert als Kind, weil das eben überhaupt nicht typisch ist. Typisch ist eigentlich ein Nachname. Meine Großmutter hieß Killen mit Familienname, aber es ist ein nordirischer Brauch. Ahnungslosen Kindern, wehrlosen Kindern Nachnamen zu vergeben, die vielleicht sonst ausgestorben wären. Ich habe meinen Eltern den Vorwurf gemacht, warum habt ihr mich nicht Colin genannt? Da gibt es wenigstens noch ein paar. Also ich bin der einzige Killen, den ich kenne mit Vorname.
Was sich ja manchmal dann auch ändert, wenn man älter wird, dass man sagt, hey, super, dass der Name so besonders ist. War das bei Ihnen dann so?
Ja, das Verb Killen gibt es im Englischen so nicht. Aber es gibt eine so Heavy Metal oder Death Metal Band, die heißt Killen. Und die schauen alle so furchtbar grimmig aus. Also von daher ist die Distanz zum Vornamen vielleicht doch noch etwas geblieben. Weil ich bin überhaupt kein gewalttätiger Mensch.
Apropos Gewalt. Mir geht es so, wenn ich Nordirland höre, schwingt bei mir mit Konflikt, Glaubenskrieg, Bomben. Finden Sie das frustrierend, dass man das so oder viele das so mit ihrer Heimat als erstes verbinden?
Frustrierend würde ich nicht sagen, das ist eigentlich logisch, denn so war, naja gut, es ist in den letzten 10, 20 Jahren ist es viel besser geworden, aber so von ab Mitte der 60er Jahre bis Mitte der 90er Jahre war das schon so traurig, würde ich eher sagen.
Ich glaube, Sie haben ja auch in den 50ern noch ein anderes Nordirland kennengelernt. Zeichnen Sie uns doch mal eine andere Seite von Ihrem Land, Ihrer ersten Heimat.
Ja, also ich bin ganz idyllisch aufgewachsen in diesem schönen Kilrea. Ein schönes Städtchen oder ein großes Dorf auf einem Hügel mit 4 Straßen, die dahin führen und mit vielen kleinen Läden und Pubs. In meiner Kindheit gab es so 18 Pubs in dieser Stadt, da durfte ich natürlich nicht hinein.
1000 Einwohner sind das, oder?
Ja, damals 1000, jetzt so 1500.
Und mit 1000 Einwohnern 18 Pubs? Ja. Ist schon sportlich, ne?
Das ist alle, ja, ist schon sportlich. Er hat natürlich ein großes Umland. Die Bauern, die wenn auf zum Bauernmarkt gekommen sind, die sind in die Pubs eingekehrt. Aber es sind keine 18 Pubs mehr. Leider, jetzt wo ich endlich das Alter hätte, wo ich hinein darf, hat sich die Anzahl der Pubs sehr verringert.
Und Ihr Vater, der hatte keinen Pub, aber eine Apotheke. Lustigerweise in einer Kombination mit einem Lebensmittelladen.
Das ist die einzige solche Kombination, die ich kenne. Das gibt es in Irland öfters, also Geschäfte, die 2 verschiedene Zweige haben. Also zum Beispiel ein Lebensmittelgeschäft mit einem Beerdigungsunternehmen oder sowas. Aber das Geschäft von meinem Vater war tatsächlich die einzige solche Kombination von Apotheke und Lebensmittelgeschäft. Ich habe im Lebensmittelgeschäft gearbeitet, bis ich nach Deutschland ausgewandert bin.
Und Sie mussten dort arbeiten oder Sie wollten auch sich ein bisschen was dazu verdienen?
Ja, genau so. Also ich habe da eigentlich ganz gern gearbeitet. Man hat die Leute vom Dorf kennengelernt und ich habe ja dann ihre Bestellungen ausgefahren auf dem Fahrrad und mit ihnen geplaudert. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ich habe auch ein Taschengeld bekommen. Konnte ich ins Kino.
Gab es von diesen Plaudereien, wie Sie es nennen, auch Geschichten, die später in die Romane eingeflossen sind? Ich meine, es sind ja dann Jahrzehnte, die dazwischen lagen, aber manchmal erinnert man sich ja vielleicht.
Ja, ich habe die eine Plauderei in meinem allerersten Buch habe ich wiedergegeben. Da war ein etwas schrulliger alter Junggeselle, der war der Sohn von einem Arzt und der hat immer gesagt, wenn er ins Geschäft gekommen ist, hat immer gesagt, er kriegt hier Prozente, weil er Sohn von einem Arzt. Der hat aber genug Geld gehabt. Also ich habe dann immer noch ein bisschen was dazugerechnet und dann war es abgezogen und dann hat es wieder gestimmt.
Was waren Sie sonst noch für ein Kind? Ich habe gehört, sehr talentierter Fußballer.
Das ist überhaupt nicht wahr. Mein Bruder war ein talentierter Fußballer. Ich war ganz das Gegenteil. Und mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich und viele Zuhörer kennen vielleicht das auch das Gefühl, wenn die Kapitäne der Mannschaften die Spieler auswählen, und man ist ganz zum Schluss der Letzte, der da geblieben ist und keiner will einen haben. Und wenn der Kapitän dann der eigene Bruder ist, dann kommt schon noch was dazu. Ja, ja, ja. Nee, nicht talentierter Fußballer.
Was stattdessen?
Lesen natürlich. Ich war ein talentierter Leser. Ich habe sehr viel gelesen. Ich hatte immer die Nase in irgendwelchen Büchern gesteckt und war ganz gedankenverloren, völlig aufgefangen in dieser Lesewelt, die sich mir da öffnete. Einige dieser Bücher habe ich ja mitgebracht in unsere schöne Bücherei und das ist mir geblieben.
Ich bin hier umgeben von, ich kann es gar nicht abschätzen, es werden schon einige hundert Bücher sein in der Scheune, in der wir sitzen, so 3,5 Meter hoch vom Fußboden bis hochgehen.
Ich denke schon über 1000 auf jeden Fall.
Die gucken wir uns nachher noch an. Zunächst mal würde mich interessieren, wie ist es, wenn man in einem so konfliktbeladenen Land aufwächst? Ist da Kilrea eher so die Insel der Glückseligen in einer kleinen Idylle, wo der Konflikt an einem vorbeigeht? Oder war der durchaus immer präsent, auch als Sie herangewachsen sind?
Nun ja, also meine Kindheit war, sagen wir mal, ungetrübt. Ich war dann so 13, 14, als die Unruhen losgingen. Wobei das natürlich auch Ansichtssache ist. Da müsste man eben Menschen auf der anderen Konfessionsseite fragen, wie sie diese Zeit erlebt haben, ob sie auch so ungetrübt aufwachsen konnte. Ich meine hier Katholiken. Aber ja, als es losging, hofften wir natürlich, dass es nicht nach Kilrea kommt. Aber das hat nicht lang gedauert und schon ging die erste Bombe los. 69 war das, glaube ich. Und dann folgten so ungefähr 20, 30 weitere.
Wie ist es, wenn man 15, 16 ist und man muss immer Angst haben, nebendran explodiert jetzt gleich eine Bombe?
Es ist tatsächlich eine ständige Angst. Und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal nach Erlangen kam, 73, da bin ich da rumgelaufen. Und irgendwas hat mich total beunruhigt, bis ich herausfand, was das war. Das waren die vielen leeren Autos, die herumstanden, also unbeaufsichtigt. Das hat es in Kilrea nicht gegeben, das war nicht erlaubt. Da waren Tonnen aufgestellt, mit Beton gefüllt und die waren aneinander verbunden durch Stahlstangen. Und keiner durfte sein Auto unbeaufsichtigt stehen lassen.
Also mit unbeaufsichtigten Autos in Erlangen, da meinen Sie einfach ganz normale Autos, die am Straßenrand geparkt haben, oder?
Ja, genau.
Hilft da im Nachhinein, viele Jahrzehnte später, das literarisch aufzuarbeiten, wie Sie es zum Beispiel in Lifts getan haben? So heißt der Roman auf Englisch, Am Schattenufer auf Deutsch.
Ob das hilft, das aufzuarbeiten, das weiß ich nicht. Das war mir auf jeden Fall ein Bedürfnis. Es lag mir auf der Seele und ich musste das auch dann bearbeiten.
Wenn es heißt, es lag Ihnen auf der Seele, auch Jahrzehnte später noch, hat sich das ja doch tief eingegraben, oder?
Auf jeden Fall. Das war die prägende Zeit. Also da von 15 bis 21, da ist man für das ganze Leben geprägt. Ja, wie eigentlich die meisten Menschen in Nordirland, denke ich. Also wer so alt ist wie ich, meine ich.
Zumal Sie ja auch die 68er Jahre mit Aufbruch an den Unis in Deutschland und in Nordirland eigentlich so eine ganz andere Welt. Und Sie sagen aber auch, die haben mich geprägt, diese 68er Jahre. Nicht nur eben die nordirischen, sondern eigentlich auch die, die sonst im Rest Europas stattgefunden haben.
Ja, das war für uns Protestanten in Nordirland war das eine ganz komische Situation. Wir fühlten natürlich mit der Ungerechtigkeit der Behandlung der Schwarzen in den USA oder auf der ganzen Welt und dass jeder demokratisch stimmen sollen dürfte. Aber wenn wir uns dann die Proteste in Nordirland angeschaut haben für die Gleichberechtigung der Katholiken, dann waren wir es, wogegen protestiert wurde.
Und mit wir meinen Sie wir Protestanten?
Ja, meine ich das. Also ich sage ja, ich bin ja protestantisch sozialisiert worden, obwohl ich jetzt inzwischen schon lange nicht mehr gläubig bin. Aber das prägt.
Was meinen Sie mit sozialisiert worden?
Ich meine, wir sind in dem Gefühl erzogen worden, Briten zu sein. Wir waren Loyalisten, also das heißt der britischen Krone gegenüber loyal. Und wir wollten ein Teil von Großbritannien bleiben. Wir wollten, dass Nordirland britisch bleibt. Und das alles habe ich eigentlich immer mehr im Laufe meines Lebens hinter mir gelassen.
Und Sie sagten ja auch, ich habe gar nicht mitbekommen, wie Katholiken unterdrückt wurden.
Das ist richtig, ja. Also bei uns im Dorf habe ich das nicht erlebt. Aber wie gesagt, das kann gut sein, dass zum Beispiel, wenn katholische Familien ein Haus gesucht haben, kann das sehr gut sein, dass sie benachteiligt wurden. Aber da müsste man eben einen Katholiken fragen.
Das erzählt der nordirisch-fränkische Autor Killen McNeil in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Und wir haben Musik, die nochmal zum Thema hat, diesen Konflikt, über den wir so lange geredet haben. U2, Sunday Bloody Sunday.
Da geht es um den Sonntag, das war Januar 1974, wo 13 Protestierende von den britischen Soldaten erschossen wurden bei einer Demonstration. Da habe ich gerade in Londonderry studiert, Germanistik. Das war eine schreckliche Zeit und total bedrückend. Das Gas, was die Polizisten eingesetzt haben, haben wir durch die ganze Stadt gerochen. Darum geht es in dem Lied.
Auf Bayern 2.
Killen McNeil. Verliebt in Franken.
Seit 1973 nämlich. Also eigentlich weit, weit mehr als die Hälfte ihres Lebens. War es Liebe auf den ersten Blick?
Also der erste Blick war Erlangen. Und Erlangen ist ja eigentlich eher eine Ausnahme bei den fränkischen Städten, würde ich jetzt sagen. Diese hugenottische strenge Regelung, diese geplante, das ist sehr untypisch für Franken. Fränkische Schweiz, das kam etwas später, das war ganz toll. Bamberg, wunderbar. Dann das Weinbaugebiet um Iphofen, Würzburg. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Erlangen natürlich auch, aber wie gesagt, Erlangen finde ich ein bisschen untypisch.
Was hat denn schließlich den Ausschlag gegeben, dass Sie nicht der Deutschlehrer in Großbritannien wurden, sondern der Englischlehrer in Franken?
Das war schon die Liebe. Also ich habe mich nicht nur in Franken verliebt, sondern auch in eine Fränkin. Und wegen ihr bin ich dann nach meinem Studium bin ich nach Franken zurückgekommen. Das hat aber nicht lang gut gehalten. Da war ich dann alleine in Scheinfeld, habe keinen Menschen gekannt, hatte kein Auto, habe in einem möblierten Zimmer gewohnt. Aber dann habe ich meine Frau kennengelernt an der Schule, mit der ich seit 1977 zusammen bin.
War das für Sie in Ihrem Leben so ein bisschen ein Culture Clash, Franken, Nordirland?
Kann ich nicht behaupten. Ich fand eigentlich komisch, dass es so viele Typen hier gibt, die ich eigentlich von zu Hause kannte.
Was für Typen waren das?
Ja, so vom Alltag in Geschäften, in Läden, in den Pubs. Also die Mimik, die Gestik. Sprache war natürlich anders, das ist klar. Aber so gab es so viele Kerle, auch Frauen, wo ich mir gedacht habe, ah ja, die könnten genau so am Samstag Nachmittag in Kilray herumlaufen. Ich habe mich hier ziemlich bald wohlgefühlt und habe mich auch relativ bald mit dem Fränkischen angefreundet. Ich habe in der Semesterarbeit in einer Düngemittelfabrik in Eltersdorf gearbeitet. 1974 war das. Also auf der Uni ist mir das Fränkische nicht begegnet. Aber
in einer Düngemittelfabrik?
In einer Düngemittelfabrik, ja. Paul Günther. Günther schon grünt er. So war der Werbespruch.
Ich finde ja, Sie sprechen perfekter Deutsch als so manche Deutsche. Gibt es trotzdem Wörter, an denen Sie verzweifeln?
Inzwischen, denke ich, kann ich wahrscheinlich auf Deutsch freier sprechen als auf Englisch. Aber ich mache schon noch Fehler, also so ist es nicht.
Wissen Sie inzwischen, wie man das Wörtchen und wo man das Wörtchen Fei platziert?
Naja, das ist überhaupt kein Problem. Das habe ich Fei ziemlich bald gewusst.
Ich habe das nämlich verzweifelt versucht, einer Berliner Freundin beizubringen. Die hat ganz schön lang gebraucht dafür.
Wirklich? Ja. Nee, das ist so ein Platzhalter. Das ist genauso wie mit Halt. Oder ich denke, wo man das Wort wohl platzieren würde, da kann man das Fei auch sagen.
Oh, da muss ich mal drauf achten.
Ja.
Die Sprache ist ja erlernbar. Aber es gibt ja, wenn man jahrzehntelang in der gleichen Kultur groß geworden ist, hat man andere Gemeinsamkeiten, glaube ich. Also passiert es immer noch, dass Sie zum Beispiel, wenn die Rede ist von gewissen Fernsehserien von vor Jahrzehnten und so weiter, dass Sie das Gefühl haben, okay, da kann ich jetzt tatsächlich nicht mitreden, obwohl Sie ja schon jetzt seit 1973 fast durchgängig in Franken leben.
Ja, ja, das ist schon so. Also die ganzen Jugendbücher, die ich gelesen habe, die kennt hier keiner. Na, vielleicht Enid Blyton wird man wohl kennen, denke ich.
Aber absolut, habe ich sogar gelesen.
Ja, aber wiederum Karl May, also das muss man, glaube ich, als Kind oder Jugendliche lesen. Und in meinem Alter, da fange ich das auch nicht mehr an.
Sie waren 43 Jahre Lehrer an einer Mittelschule in Mittelfranken, sind heute Kabarettist. Waren Sie als Schüler dann auch schon so eine Art Klassenclown?
Nein, überhaupt nicht. Ich war ganz brav und schüchtern. Ich war ja auf einer ganz strengen Grammar School. Da war kein Mensch ein Klassenclown, der hätte dann ein paar Schellen gekriegt und das wäre es dann gewesen. Also diese Art Schule, wie man so kennt, das britische Gymnasium, ganz streng und mit Uniform und die Lehrer haben einen mit dem Nachnamen angesprochen und die Schüler unter sich auch.
Ach, mit Nachnamen?
Ja, ja, ja.
Sie sagen, Sie waren mittelmäßiger Schüler, also das sagen ja. Sie, das sagen nicht ich, weil sich sehr schwer getan haben oder auch ein bisschen faul sein dabei gewesen?
Oh ja, also mittelmäßiger Schüler war ich auf jeden Fall. Ich weiß noch, mein Deutschlehrer hat damals, der hat sich gar nichts überlegen brauchen, hat Yecha geschrieben, could do better. Ja, also könnte sich noch ein bisschen mehr anstrengen. Warum ich mittelmäßig war, weiß ich nicht.
Haben Sie als Lehrer dafür, gerade für solche Schüler, auch vielleicht mehr Verständnis und mehr Zugang, die sich schwer getan haben, die einfach nicht so on the top waren?
Ja, absolut. Also gerade in der Hauptschule oder später Mittelschule. Ich denke sowieso, die Schule, wie man als Schüler ist, das ist nicht die Summe eines Lebens. Und ich habe ja, wie gesagt, nur Englisch unterrichtet. Und ich habe immer aufgepasst, dass das Bild, das ich von den Schülern hatte, die gerade nicht so gut in Englisch waren, dass es nicht mein ganzes Bild von mir sein durfte. Und ich habe ja immer wieder die Erfahrung gemacht, ich habe so viele Schüler später getroffen, auch hier beim Ausbau von der Scheune, die ja ganz grandiose Handwerker sind und tolle Ideen hatten, auf die ich nie gekommen wäre. Also das ist ganz klar.
Also Sie hatten quasi als Handwerker dann beauftragt hier Leute, die bei Ihnen vorher in der Schule waren.
Richtig, ja.
Ist ja nett.
Die waren da angestellt bei den Handwerksbetrieben, die hier gearbeitet haben, waren sehr freundlich und haben ganz tolle Arbeit geleistet.
Schön, wenn man sich dann auf einer ganz anderen Ebene nochmal begegnet,
oder? Eben, ganz klar.
Warum will einer, für den selber Schule so, naja, lala war, Lehrer werden?
Um es besser zu machen vielleicht, ja.
Wenn Sie eine Traumschule entwerfen könnten, wie würde die aussehen? Was würde es da geben?
Also ich würde sagen, das Wichtigste ist Respekt erst einmal, also auf beiden Seiten. Also die Lehrer sollen Respekt vor den Schülern haben und die Schüler aber auch vor dem Lehrer. Und es soll Aufmerksamkeit da sein. Dann müsste die viel mehr Freiheit in der Schule herrschen und nicht so sehr auf die Art von Unterricht geschielt werden, die Schulräte von uns Lehrern erwarten, nach einem ganz strengen Schema. Weil man muss die Freiheit haben, völlig abzuweichen von einem Thema oder das ganz anders anzugehen oder irgendwelche Seitenwege nehmen, die trotzdem zum Ziel führen können.
Haben Sie eigentlich Ihre Frau Brigitte im Lehrerzimmer kennengelernt?
Ja, genau. Erster Blick, erster Tag, September 1976, habe mich im Lehrerzimmer verirrt. War bei den Grundschuldamen im Lehrerzimmer und da stand sie mir gegenüber am Fenster.
Wie gut, dass es Ihre Wege gibt, sonst würden Sie Ihre Frau jetzt nicht kennen seit bald 50 Jahren.
Ja, kann man sagen.
Da stand sie am Fenster, seitdem arbeiten Sie mittlerweile beide in Rente?
Ja.
Zusammen hier in Ihrer Kulturscheune, in der wir gerade nebeneinander sitzen. Die haben Sie eröffnet und seitdem gibt es Auftritte mit Musik und mit Kabarett zusammen. Darüber wollen wir sprechen in unserer nächsten Runde. Aber zunächst, ja, gibt es Musik von Zweien, wo ich mich frage, Sängerin und Schauspieler Gabi Kastner und Winnie Wittkopp, waren die auch schon hier auf der Bühne?
Nein, waren sie nicht. Den Willi Wittkopp kenne ich aber, der arbeitet mit dem Helmut Haberkamp viel zusammen. Sehr guter Musiker, Sänger und auch Schauspieler.
Und jetzt singt er Do Moma zusammen mit Gabi Kastner.
Da Moma, da Moma, da Moma was do. Da Moma, da Moma, da Moma was do. Ich tu nix, ich denk ja gar nicht drum. Was zum Do? Aber da Moma, da Moma, da Moma doch was machen. Ich mach nix, ich denk ja überhaupt nicht drum. Da kann man doch, kann man doch, da kann man doch nicht zuschauen. Ich schau zu, ich mach nix, ich tu nix, ich schau zu. Da mau doch was gemacht werden. Ich mach nix, da Moma doch, ich tu nix. Was am Momo sei, ich schau zu. Da Moma, da Moma, da Moma was do. 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 Thank you.
zu, ich mach nix, ich tu nix, ich schau zu.
Da muss doch was gemacht werden.
Ich mach nix.
Da muss man doch.
Ich tu nix.
Was am muss sein.
Ich schau zu.
Da muss man, da muss man, da muss man was tun.
Da muss man, da muss man, da muss man was tun. Da muss man nix, muss man machen.
Da muss man, da muss man was tun.
Da muss man gar nicht, gar nicht, gar nicht.
Da muss man was tun.
Da muss man nix tun.
Zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Killen McNeil. Kultur in der Scheune in Scheinfeld.
Wo Sie auch Kabarettauftritte mit Ihrer Frau haben. Und diese Scheune ist, glaube ich, ein Kind der Corona-Zeit, oder?
Ja, die Scheune, die war schon beim Haus dabei. Die Scheune ist wahrscheinlich so 300 Jahre alt. Sie war aber ziemlich heruntergekommen, wie wir das Haus gekauft haben 1982 und wir haben sie ziemlich rudimentär ausgebaut für unseren ersten Auftritte mit unserer Irish Folk Band. Erst in der Corona-Zeit kam meiner Frau die Idee, das könnten wir als praktisch für uns als zweites Wohnzimmer ausbauen und dann würde sich das auch rentieren, das so richtig kuschelig für Auftritte auch zu renovieren und fast unsere ganzen Bücher hier unterzubringen.
Kuschelig ist das richtige Wort. Wir selber sitzen jetzt auf einem Sofa, es gibt noch ein anderes Sofa, es gibt ein paar Stühle. Und wie Sie schon sagen, es gibt mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend Bücher. Also eine Wand ist so 3,5 Meter hoch. Lassen Sie uns mal zusammen dahin gehen. Diese mehr als 1000 Bücher, wie viele davon, Hand aufs Herz, haben Sie wirklich gelesen?
Fast alle.
Also, wirklich?
Ja, wirklich. Sonst würde ich sie nicht aufheben. Oben, da sehen Sie, das sind ja lauter Taschenbücher. Ne? Die schmeiße ich auch nicht weg, weil da will ich immer wieder mal drin blättern.
Tun Sie das wirklich? Weil ich schmeiße Bücher auch so ungern weg, weil ich immer denke, ich blätter noch mal drin und dann mache ich es doch nie. Weil dann lese ich doch lieber Neues.
Ich lese auch neue, aber ich blätter in alten Büchern gern. Und ich kaufe dann Taschenbücher, die mir sehr gut gefallen haben, kaufe ich also festgebunden. Okay. Zum Beispiel hier Roald Dahl, diese Collected Stories da, die hatte ich da als in verschiedenen Taschenbuchausgaben. Und jetzt ist da eine wunderbare Ausgabe, festgebunden und genäht. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe schon immer sehr viel Wert auf Bücher gelegt. Ich habe festgebunden Bücher und konnte mir sie nicht leisten. Deswegen habe ich als Jugendlicher auch Bücher gebunden, Taschenbücher. Schau ich mal, ob ich gleich hier was finde.
Selber gebunden.
Selber schön. Gebunden, ja.
Da ist eine wunderschöne alte Holzleiter, da greifen Sie jetzt gerade zwischen die Sprossen.
Das hier. Das habe ich in Leder gebunden, das war ein Taschenbuch.
A History of England.
Ja, genau, und da habe ich das dann also schön beschriftet. Und, ach, das übrigens hat das dem Sohn von dem Arzt gehört.
Ach.
Der hat uns das Buch geliehen und wollte es zurückhaben und jetzt habe ich es immer noch.
Da haben Sie für die Prozente, die Sie gewährt haben oder auch manchmal nicht gewährt haben, haben Sie jetzt quasi indirekt ein Buch abgekauft.
Genau, also das habe ich gemacht als Jugendlicher, damit ich auch festgebundene Bücher habe. Mein Meisterwerk war The Lord of the Rings, Herr der Ringe. Aber das ist leider bei meiner ersten Freundin geblieben.
Ei, vielleicht hört sie zu, vielleicht kriegen Sie es wieder zurück. Aber es sind jetzt eben nicht nur englische Bücher da. Ich sehe auch Michael Ende, die unendliche Geschichte, das Bayerische Kinderbuch. Also es ist so querbeet, geschichtliche Bücher, Romane.
Ja.
Gibt es was Sie nicht lesen?
Eigentlich nicht. Also ganz leichte Literatur lese ich eigentlich nicht. Ich lese schon gern ernsthafte Bücher, die aber durchaus komische Seiten haben dürfen oder fast müssen. Also das ist mir auch als Autor sehr wichtig, dass der Humor nicht zu kurz kommt. Also ein Roman völlig ohne Humor, den finde ich immer ganz schwer zu lesen. Und ich finde auch, die schwerste Thematik kann trotzdem humoristische Seiten haben.
Und IRA natürlich als Ihre eigene geschichtliche...
Ja, sicher, natürlich, ja.
Mhm. Das heißt, Ihre Vergangenheit natürlich nicht,
Lost aber die... Lost Lives, da zum Beispiel, ja, da sind die... Jede einzelne... Todesfall in Nordirland ist da genau aufgezählt, was da war, wer die Person umgebracht hat. Ja, das ist eine traurige Lektüre.
Wann waren Sie eigentlich zuletzt in Ihrer ersten Heimat in Nordirland?
Ja, es ist lange her, das war noch vor Corona, aber im September fahren wir wieder hin. Und da treffe ich mich auch mit guten Freunden, die ich seit bestimmt 50 Jahren nicht mehr gesehen habe. Da freue ich mich schon sehr darauf.
Also es bestehen immer noch Verbindungen.
Ja, sehr wohl, auch mit Familie, Verwandte.
Jetzt bin ich gespannt. Ich habe Sie Anfang des Gesprächs gefragt, ob Sie eventuell eine Kostprobe, eine musikalische Kostprobe uns geben würden. Da haben Sie noch gesagt, vielleicht.
Ja, ich würde eigentlich ein nordirisches Lied hier bringen. Und zwar aus Derry, aus Londonderry, The Town I Loved So Well. Wenigstens eine Kostprobe davon.
Sehr, sehr gerne. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Gespräch und schon mal im Voraus für Ihre Musik.
Ja, vielen Dank auch.
Und während sich Killen McNeil vorbereitet auf den nordirischen Song, mache ich nochmal aufmerksam auf Lore und die letzten Tage, seinen letzten Roman, und auf die Band Nauswärts, in der er spielt und auf Fränkisch singt, aber jetzt Englisch. Kulturschaffenden und Künstler Killen McNeil, den Sie wie unsere anderen biografischen 1:1-Gespräche in unserer ARD-Audiothek finden. Dort lohnt es sich überhaupt zu stöbern und zum Beispiel den Podcast Klassik für Klugscheißer zu finden, mit Fakten und Funfacts über Klassik und alle anderen Arten von Musik.